Zweiter Versuch, ne? Ich habe eben nicht gepeilt, dass wir zwei Lieder singen, obwohl ich den Ablauf selber gestern geschickt habe. Herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst. Schön, dass du da bist, schön, dass Sie da sind. Ich möchte auch Leute, die vielleicht das erste Mal in unserer Mitte sind, herzlich begrüßen. Cool, dass du da bist. Und ja, wir wollen heute das Wort Gottes hören. Und zwar heute ein ganz heikles Thema eigentlich, ein wichtiges Thema, aber ein grundlegendes Thema, was uns Menschen, egal ob wir in der Gemeinde sind oder nicht, betrifft. Und zwar möchte ich heute im Jakobusbrief, Teil 6, wir sind mittlerweile im 5. Kapitel angekommen, also im letzten Kapitel vom Jakobusbrief, da möchte ich heute weitermachen oder das letztendlich so auf die letzte Strecke bringen. Und das Thema heute ist, gib und du wirst glücklicher sein, als wenn du nur nimmst. Es geht heute um das Thema Geld. Es geht heute um das Thema Finanzen. Ja, und Gott und Gottes Wort sagt viel zu diesem, auch in seinem Wort. Und es ist, wie gesagt, ein Teil unseres Lebens, es ist sogar ein sehr großer Teil. Und egal, ob du wenig davon hast oder viel, egal, ob du reich bist oder ob du arm bist, es ist ein Thema, was unser Leben, wie gesagt, berührt, bestimmt. Und ich möchte am Anfang mit einer Geschichte starten. Diese Geschichte ist wahrscheinlich nicht wahr, sie ist eine fiktive Geschichte. Aber sie zeigt uns ganz deutlich, dass egal wie viel wir haben, wir werden es nicht mitnehmen können. Da ist ein sehr, sehr reicher Mann. Und dieser reiche Mann erhält die Nachricht, dass er bald sterben muss. Der Arzt sagt, sie haben nur noch 3 Monate. Und er geht zu seiner Frau und sagt, du Frau, es sieht so bei mir aus, in 3 Monaten ist es wahrscheinlich vorbei. Und ich habe aber einen letzten Wunsch. Mein letzter Wunsch ist, dass ich mein ganzes Vermögen, alles, was ich habe, möchte ich mit ins Grab nehmen. Möchte ich mitnehmen. Und die Frau schaut ihn an, ist völlig verwundert, sie ist entsetzt. Sie denkt, wie kann der nur, wie ist es denn mit mir, wer versorgt mich denn? Und sie ist völlig verwundert. Dann ist es so, der Mann stirbt, der Tag der Beerdigung kommt und der Sarg wird ins Grab gelassen und die Frau steht am Grab und gibt noch so eine Metallkassette mit ins Grab. Und die Verwandten gucken und die Freunde und denken, was ist das denn, was macht sie da, was soll das denn? Und nach der Beerdigung gehen sie auf sie zu und sagen, was hast du da gemacht? Warum hast du da was reingetan? Was ist in dieser Kassette gewesen, fragen sie verwundert. Und sie sagt, ja, mein Mann, er wollte sein gesamtes Vermögen mit ins Grab nehmen. Alles, was er hat, wollte er mitnehmen. Und die Leute sagen, die Verwandtschaft, das kann doch nicht sein, das passt doch niemals in dieser kleinen Geldkassette hinein. Und dann sagt die Frau, ja, das stimmt. Deshalb habe ich auch einen Scheck ausgestellt. Und zwar über den vollen Betrag, über die volle Höhe seines Vermögens. Er muss ihn jetzt nur einlösen. Ja, ein bisschen sarkastisch, aber clever war diese Frau. Was nützt uns unser Geld, unser Reichtum, wenn wir mehr als genug davon haben, aber wenn wir sterben und es nicht mitnehmen können? Und wir wissen auch, wir können uns mit unserem Geld keinen Platz im Himmel erkaufen. Der Apostel Paulus sagt in Apostelgeschichte 20, Vers 35, da verabschiedet er sich von seinen Geschwistern und er sagt dann, stets war ich euch ein Vorbild, wie ihr durch harte Arbeit den Armen helfen könnt. Behaltet die Worte von Jesus, dem Herrn, in Erinnerung. Es liegt mehr Glück im Geben als im Nehmen. Und wenn wir geben, werden wir mehr gesegnet, als wenn wir immer nur nehmen. Das weißt du selber. Und Jesus, er hat sich selbst für uns geschenkt. Jesus selber hat sein Leben für dich gegeben. Jesus starb für uns und er hat sein Blut gegeben. Und das Blut Jesus, das Kostbarste, habe ich mir so aufgeschrieben, das Kostbarste, was es im Universum gibt, weil nur durch das Blut Jesu, nur durch Jesus kannst du gerettet werden und zu Gott kommen. Das heißt, mit keinem Geld der Welt kannst du dir die Rettung kaufen oder du kannst dir einen Platz im Himmel kaufen. Es funktioniert einfach nicht. Und ja, Jakobus, er ist sehr praktisch, ne? Wir wissen das. Mittlerweile im 5. Kapitel. Er sagt im 2. Kapitel, ein Glaube ohne Taten ist tot. Und hier im 5. Kapitel beginnt er sehr dramatisch. Im Kapitel 1 bis 4 sagt er noch, liebe Brüder am Anfang, liebe Brüder, liebe Schwestern, und dann sagt er irgendwas. Aber im Kapitel 5 haut er richtig auf den Putz, sage ich mal. Es ist richtig krass. Und vor allen Dingen, er sagt das ja zu gläubigen Menschen in der Gemeinde. Er sagt das zu Leuten in der Jerusalemer Gemeinde oder zu den Gemeinden, die verstreut sind. Er sagt dann hier, Kapitel 5, Vers 1, ich stelle es gleich dar. Da heißt es, seht euch vor, ihr Reichen. Weint und klagt über das Schreckliche, das euch bevorsteht. Euer Reichtum zerfällt und eure schönen Kleider werden von Motten zerfressen. Euer Gold und Silber ist wertlos geworden wie verrostetes Eisen und dieser Rost wird als Beweis gegen euch dienen und euch anklagen am Tag des Gerichts. Warum habt ihr euch nur darum gekümmert, Reichtümer zu sammeln in diesen Zeiten? Harte Worte, heftig harte Worte, ziemlich krass, was Jakobus hier sagt. Und dann geht es weiter im Vers 4 bis 6, die möchte ich auch nochmal eben lesen, da heißt es dann, hört doch, hört das Schreien der Erntearbeiter, die eure Felder bestellt haben und die ihr um ihren Lohn betrogen habt. Gott der Allmächtige hat ihr Schreien gehört. Ihr habt eure Jahre auf der Erde in Luxus verbracht und euch jeden Wunsch erfüllt. Jetzt sind eure Herzen wohlgenährt und fett, bereit für den Schlachttag, dem Tag des Gerichts. Ihr habt gerechte Menschen, die sich gegen euch nicht wehren können, konnten, verurteilt und getötet. Hammer, Hammer, habe ich gedacht. Heftiges Wort, ne? Vor allem, er sagt das zu seinen Geschwistern. Vielleicht sitzt du heute Morgen und sagst, Andreas, weißt du was, das spricht mich gar nicht an. Ist ja nett, was Jakobus da schreibt, aber mich kann er auf keinen Fall meinen. Weil ich bin nicht reich, ich bin eher arm. Weißt du, ich lebe von Hartz IV und vielleicht schon seit Jahren. Und weißt du, was für eine Rente ich bekomme, wie klein meine Rente ist und wie ich versuche, über die Runden zu kommen? Also wenn du wüsstest, wie es mir geht, also mich kannst du nicht damit meinen und Jakobus meint mich auch nicht damit. Vielleicht habe ich ein loses Mundwerk, vielleicht übertreibe ich, vielleicht habe ich mit Stolz zu kämpfen oder andere Dinge in meinem Leben, aber reich bin ich wirklich nicht. Ich bin wirklich nicht reich. Und ich weiß auch, dass wir in einer ernsten Situation leben. Ich weiß, dass sich seit 2020 im Februar, im März vieles verändert hat und dass viele Menschen oder das Leben vieler Menschen sich dramatisch verändert hat. Und trotzdem darf ich heute Morgen sagen, es geht uns noch gut. Es geht uns noch gut und es gibt einige, denen geht es sogar sehr gut und die werden sogar immer reicher. Wenn du mal zurückschaust, oder ich habe es getan, Deutschland liegt immer noch auf Platz 4 im durchschnittlich verfügbaren Nettoeinkommen in Europa. Davor gibt es nur Luxemburg, die Schweiz und Liechtenstein. Und wenn du oder wenn ihr beide verheiratet seid, junge Leute seid oder vielleicht auch schon älter seid und wenn du ein durchschnittliches Bruttoeinkommen von 40.000 bis 43.000 Euro im Jahr hast, dann gehörst du zu den Top 1 der Spitzenverdiener auf dieser Welt. Ja, hört sich jetzt ein bisschen, ne? Aber es ist so. Und wenn du ein Auto besitzt, ja, hör gut zu, wenn du ein Auto besitzt, bist du extrem reich. Und wenn du zwei Autos hast, dann bist du sogar noch reicher. Wenn du fließendes Wasser hast, und da habe ich so an Kamerun letztes Jahr gedacht, da hatten wir kein fließendes Wasser, da musstest du erstmal schauen, wo du Wasser herkriegst. Wenn du auf Klo gegangen bist, gab es kein Wasser. Ja. Wenn du fließendes Wasser zu Hause hast, bist du im Weltvergleich extrem reich. Allein die Tatsache, dass du hier in Deutschland lebst, dass du hier wohnen darfst, dass du hier aufgewachsen bist, dass du einen deutschen Pass hast, macht dich zu einem reichen Menschen. Ich weiß, das hört sich vielleicht für den einen oder anderen nicht so an heute Morgen. Du sagst vielleicht, weißt du, bei mir sieht es so aus in meinem Leben. Das und das habe ich. Und da habe ich Schulden, da habe ich zu kämpfen. Und da muss ich Insolvenz anmelden. Und weißt du, wie es meiner Firma geht? Und weißt du, wie ich am Kämpfen bin? Ja, ich glaube, dass es so ist und dass es sein kann. Aber ich möchte sagen, wir sind dennoch unglaublich gesegnet. Vor allem durch Jesus Christus sind wir unglaublich gesegnet. Manche Menschen sagen ja, dass Geld die Wurzel allen Übels ist. Aber ich sage dir heute Morgen, nein, die Liebe zum Geld ist die Wurzel allen Übels. Und weißt du, wenn wir in die Bibel schauen, ins Alte und Neue Testament, sage ich dir heute Morgen, dass Gott nichts gegen Geld oder gegen Wohlstand hat. Ja, Abraham, er war sehr reich. Hiob war der reichste Mann zu seiner Zeit. David und Salomo waren im heutigen Verhältnis, waren das wirklich die reichsten Milliardäre, die auf dieser Erde je gelebt haben. Vor allem Salomo, was der alles hatte. Wir wissen auch im Neuen Testament Barnabas, ja, dass er viel Geld hatte und der Gemeinde in Jerusalem und der Mission den Menschen gegeben hat. Und selbst Josef von Arimathea, der Mann, der Jesus sein Grab gegeben hat, er war ein reicher Mann. Er hat gesagt, ihr könnt Jesus in mein Grab legen. Und er war gesegnet. Und Jakobus sagt dann hier, seht euch vor, ihr Reichen, weint und klagt über das Schreckliche, das euch bevorsteht. Und ich hab mich gefragt, Moment mal, Jakobus, wenn Gott nichts gegen Reichtum und Wohlstand hat, warum besteht uns dann Schreckliches bevor? Was meinst du damit? Ja, Gott hat nichts gegen Reichtum und Wohlstand. Aber er hat etwas dagegen, wenn wir es missbrauchen. Er hat etwas dagegen, wenn wir unser Geld falsch einsetzen. Und was hält die Leute heute noch ab, davon in die Kirche zu gehen? Sie wollen eh nur mein Geld. Wahrscheinlich hast du die letzten 5 bis 10 Minuten gedacht, naja, der redet hier vom Geld, wahrscheinlich will er heute mehr haben oder er wird nachher sammeln, 5-mal geht die Kollekte durch. Nee, die wollen eh nur meine Kohle haben. Ich kenne Leute, ich habe mich mit Leuten oft unterhalten, auch ehemalige Kollegen. Das ist immer das Gleiche. Die Menschen sagen, die Kirche will eh nur mein Geld. Die wollen eh nur meine Kohle, sonst nichts. Aber ich möchte dir heute Morgen sagen, ganz ehrlich, ich möchte nichts von dir. Wirklich nicht. Ich möchte nichts von dir, aber ich weiß, dass Gott etwas für dich und für mich tun möchte. Und ich denke, wir sollen lernen zu verstehen, wie Prinzipien funktionieren, vor allen Dingen, wenn es um Finanzen geht im Reich Gottes. Und darüber möchten wir sprechen. Und wenn du mir nicht vertrauen kannst oder sagst, ach, der erzählt da nur was, dann hör doch auf das, was das Wort Gottes heute Morgen sagt. Und das Wort Gottes zeigt uns ganz genau den richtigen und falschen Umgang mit Geld, Besitztum und Reichtum. Jakobus sagt, die erste Art und Weise, wie ihr falsch mit eurem Geld umgeht, ist im Vers 3, da heißt es, euer Gold und Silber ist wertlos geworden wie verrostetes Eisen. Und dieser Rost wird als Beweis gegen euch dienen und euch anklagen am Tag des Gerichtes. Warum habt ihr euch nur darum gekümmert, Reichtümer zu sammeln zu diesen Zeiten? Und da habe ich so gedacht, zu diesen Zeiten, es passt so heute. Wenn du mal liest jetzt in den Medien, ne, der eine verkauft seine Firma, der eine wird noch reicher. Ich brauche jetzt gar nicht Namen nennen, Amazon, Jeff Bezos, wie sie alle heißen. Leute versuchen Kohle zu machen ohne Ende, das liest du in den Medien. Dann siehst du, dass Leute Daimler verlassen, hohe Abfindung bekommen, 250.000, gehen zu Tesla, kriegen noch 50.000 Euro Aktienpaket, sollen sie bekommen. Also alle reden über das Geld, alle wollen noch reicher werden. Und die Leute, die viel Geld haben, werden noch reicher. Und die Leute, die gar nichts haben, werden immer ärmer. Das ist so das, was man so in den Medien hört und liest. Und Jakobus sagt hier, er sagt ganz klar, horte es nicht, sammle dir keine Reichtümer an. Jetzt weiß ich, dass du und ich wahrscheinlich keine Reichtümer habt, nicht. Aber er sagt trotzdem, horte es nicht. Jakobus, er sagt, ihr Reichen, ihr habt euch schuldig gemacht, weil ihr euch Reichtümer sammelt, weil ihr euer Geld hortet. So wie Dagobert Duck, ne? In seinem riesen Geldspeicher. Vielleicht hast du keinen Geldspeicher. Ich habe vielleicht nur so einen ganz kleinen Geldspeicher zu Hause. Aber er sagt, wir sollen es nicht sammeln. Wir sollen es nicht sammeln. Wir dürfen es sparen. Ja, da komme ich gleich zu. Wir sollen es sogar unbedingt sparen. Es ist sogar erlaubt und biblisch. Aber es geht darum, wenn du dein Geld hortest und es nicht ausgibst und geizig bist, dass dein Geld dann zu einem bestimmten Zweck wird, zum Ziel deines Lebens, ja, zum Ziel des Lebens, deines Lebens. Und wir müssen aufpassen, dass das dann nicht zu einem Götzen ist oder wird. Wir stellen es höher als Gott. Unser Geld, was wir haben, ist uns wichtiger als Gott. Wir vertrauen mehr unserem Besitz, unserem Geld, als Gott. Wir vertrauen mehr unseren Sicherheiten als Gott. Da komme ich gleich auch zu. Da waren 2 erwachsene Kinder, die Geschichte habe ich die Tage gelesen. 2 erwachsene Kinder wollten ihrer Mutter, die in ärmlichen Verhältnissen lebt, eine Freude machen. Eine Riesenüberraschung. Was haben sie gemacht? Sie haben die Mutter in den Urlaub geschickt. Weit auf eine Kreuzfahrtreise. Sie war noch nie im Urlaub gewesen. Ein riesengroßes Kreuzfahrtschiff, also vor Corona war das jetzt, ne? Und sie schicken ihre Mama in ihren tollen Urlaub. Ja, und was machen die Kinder? Sie renovieren die Wohnung. Sie renovieren auch das Schlafzimmer. Sie schmeißen alles raus. Sie schmeißen auch das Bett raus. Und was machen sie? Sie schmeißen auch die Matratze von der alten Frau raus. Entschuldigung. Was sie nicht wussten, die Mutter kommt wieder und sie sagt, wo ist meine Matratze? Ja, Mama, deine Matratze, sie ist auf der Mülldeponie irgendwo. Was sie nicht wussten, die arme, ärmlich lebende Frau hatte in ihrer Matratze ein Vermögen versteckt. Sie hatte das ganze Geld, was sie hatte und darüber hinaus alles in die Matratze gepackt. Und das war nicht nur 1.000 Euro, es war richtig viel. Und das Geld war futsch, irgendwo auf der Mülldeponie. Und daraus lernen wir, horte dein Geld nicht, besonders nicht in Matratzen. Jakobus sagt im Vers 2, euer Reichtum zerfällt und eure schönen Kleider werden von Motten zerfressen. Und euer Gold und Silber ist wertlos geworden. die Menschen heute investieren in Bitcoin und was auch immer, wie es heißt. Sie investieren in Gold und Silber. Aber es kann der Tag kommen, wo das wertlos wird, wo das alles zusammenbricht. Und was du dir auch anhäufst, ja, du kannst es nicht behalten. Es wird dir irgendwann, egal wie viele Klamotten du im Schrank hast, sie werden von Motten zerfressen. Egal wie viel Essen du im Keller hast, irgendwann wird das Essen vergammeln. Egal wie viel Gold und Silber du hast, es kann passieren, dass es wertlos ist eines Tages. Mit Gold und Silber kannst du dir irgendwann auch kein Essen kaufen und nicht ernähren. Und wenn Gott uns Besitztum und Reichtum schenkt, dann nicht nur, damit wir reich sind und reich werden, sondern er möchte, dass wir diese Dinge weitergeben. Er möchte, dass wir diese Dinge in Umlauf bringen. Er möchte, dass wir diese Dinge nutzen, um andere damit zu segnen. Und Gott hat dich vielleicht reich gemacht oder mich. Aber er hat dich nicht nur reich gemacht mit Geld, sondern er hat dich mit Begabungen und Fähigkeiten besonders reich gemacht. Und es gibt so viele Dinge, die du hast und die ich habe. Und wir lehnen uns zurück und sagen, ja, das ist für mich, das ist für mich. Ich freue mich so, ich erfreue mich allein daran. Aber du hast so viele Sachen bekommen, gib es doch. Ja, wenn du gut kochen kannst, ich weiß, das machen einige hier, dann koch doch auch für andere. Wenn du super backen kannst, dann back doch nicht nur für dich alleine, sondern back auch für andere. Ich finde das stark, wenn Menschen besondere Fähigkeiten haben, besonders gut kochen können. Ich kann das nämlich nicht, überhaupt nicht. Und das so gut können und andere damit segnen oder gut backen können, als Beispiel. Oder wenn sie gut reparieren können, wenn sie, was ich, keine Ahnung, IT gut sind, wenn sie Hilfeleistung, wenn sie gut zuhören können, wenn sie Seelsorge, wenn sie beten können, wenn sie, ach, es gibt so viele Sachen, es gibt so viele Dinge, mit denen Gott dich reich beschenkt hat, außerhalb von dem Finanziellen, sage ich mal. Setz es ein, bring es in Umlauf, mach es einfach. Das Zweite ist, wo er uns warnt, Jakobus, er sagt, betrüge nicht und sei ehrlich. Er sagt im Vers 4, hört doch, hört das Schreien der Erntearbeiter, die eure Felder bestellt haben und die um ihren Lohn betrogen habt. Gott, der Allmächtige, hat ihr Schreien gehört. Weißt du, wie viel Geld du verdienst, ist für Gott nicht entscheidend. Aber es ist ihm sehr wichtig, wie du dein Geld verdienst. Es ist ihm sehr wichtig, wie du das Geld verdienst. Und ich sage dir, oder das Wort Gottes sagt uns heute Morgen, betrüge nicht, um an Geld heranzukommen. Zieh Menschen nicht über den Tisch. Verheimliche nicht die Wahrheit. Ich weiß, ihr macht das nicht, aber ich sage es euch trotzdem, weil Gottes Wort sagt da noch mehr zu. Betrüge nicht, um an Geld zu kommen. Und warum sagt Jakobus das zu den Christen dort in der Gemeinde und in den Gemeinden, die verstreut sind? So heißt es im Jakobusbrief nämlich. Wisst ihr, im Neuen Testament gab es Tagelöhner. Die sind morgens auf die Straße gegangen, haben Arbeit gesucht. Dann wurden sie gecasht, sag ich mal. Dann haben sie einen Tag gearbeitet, auf dem Dach gedeckt, gemauert, auf dem Feld gearbeitet, keine Ahnung, in der Küche gearbeitet. Und am Ende des Tages haben sie ihren Lohn bekommen. Sie waren Tagelöhner. Und damals gab es keine Verträge, es gab keine Gewerkschaften, sodass der Arbeitgeber sie am Abend über den Tisch ziehen konnte. Er konnte sagen, hey, du hast nicht schnell genug gearbeitet, du kriegst nur die Hälfte. Hey, du hast mein Werkzeug kaputt gemacht, du kriegst nur ein Drittel. Oder der Arbeitgeber, der den Lohn zahlte am Ende des Tages, konnte machen, was er wollte. Und davor warnt Jakobus und kritisiert das. Weißt du, du hast deine Arbeit gut gemacht, aber am Ende des Tages bist du ohne Geld, ohne Lohn nach Hause gegangen. Und Jakobus sagt, das dürft ihr nicht machen mit den Menschen. Wenn du Menschen benachteiligst, um an Geld zu bekommen, betrügst du sie. Denke daran, dass Gott die Hilfeschreie der Unterdrückten hört und dass er dich dafür zur Rechenschaft ziehen wird, genauso mich. Und es ist ein krasses Beispiel, Leute nicht zu bezahlen. Ich habe so daran gedacht, die Abschlagszahlung, auf die viele jetzt warten, sie kommen einfach nicht, sie bekommen das Geld nicht. Ja, wir sollen für unsere Regierung beten. Aber ich finde es schon krass, dass Leuten was versprochen wird und sie es nicht bekommen, ey. Das passt in unsere Zeit. Oder wenn du dein Auto verkaufst und Reparaturen verheimlichst. Ich weiß, das geht heute fast gar nicht mehr, aber manchmal denkt man schon, ach Mensch, ich verheimliche das einfach und kriege ein bisschen mehr Geld fürs Auto. Kriegt doch eh keiner mit. Oder wenn du deine Steuern frisierst, altes Thema. Oder wenn du auf der Arbeit trödelst oder wenn du Dinge auf der Arbeit mitnimmst. Es ist Diebstahl. Wenn du Dinge nimmst, die dir nicht gehören. Jakobus warnt uns, mach das nicht. Betrügt nicht, damit ihr euch bereichert. Stehlt nicht, betrügt nicht, weder durch Geld noch durch sonst irgendetwas. Und die dritte Warnung, die er uns hier heute gibt, im Vers 5 steht das, da heißt es, Das ist auch heftig, was er hier sagt. Vor allem, er sagt das ja zu Christen, ne? Er sagt hier im Vers 5, ihr habt eure Jahre auf der Erde im Luxus verbracht und euch jeden Wunsch erfüllt. Jetzt sind eure Herzen wohlgenährt und fett, bereit für den Schlachttag, den Tag des Gerichts. Wow, habe ich gedacht, Jakobus, das ist schon krass, was er hier sagt. Er sagt, verschwende dein Geld nicht, verschwende nicht das, was Gott dir gegeben hat. Diese Welt sagt, was kostet die Welt, man lebt nur einmal. Wer hat, der hat, ich gönne mir was. So leben die meisten Menschen, die Gott nicht kennen. Ne? Sie sagen, ach egal, alles reingeben, alles draufhauen, irgendwann ist eh vorbei. Weißt du, du darfst dir was gönnen. Gott sagt, wir dürfen uns was gönnen. Wir dürfen unser Leben genießen, aber im richtigen Verhältnis. Und selbst ich habe das bis heute noch nicht richtig gelernt. Ganz ehrlich, ich sag gleich warum. Aber nur weil du dir etwas leisten kannst, heißt es nicht, dass du dir alles kaufen solltest. Und auch hier, Gott ist es nicht wichtig, wie viel Geld du verdienst. Aber es ist ihm wichtig, wie du dein Geld ausgibst und wo du es hingibst und wie du es behandelst. Ich habe im Internet gestern mal nachgeschaut, die Tage. Wisst ihr, kennt ihr auch Menschen, die alles haben? Und dann denkst du, was schenke ich dem zum Geburtstag? Da ist so ein kleines Mädchen, die hat schon alles. Und du denkst so, was schenkt mir der noch dieses Jahr? Sie hat ja eigentlich alles. Sie hat 50 Barbie-Puppen, 5 Küchen, keine Ahnung, was sie alles hat. Kennst du solche Leute? Ich kenne so jemanden. Und sogar nicht nur eine Person. Und es gibt im Internet Bücher oder Informationen, Geschenke für Menschen, die alles haben, die kannst du dir kaufen. Da kannst du nachschauen, was du Menschen schenkst, die schon alles haben. Und da habe ich gefunden, Top 35 der teuersten und nötigsten Dinge dieser Welt. Da ist ein kleiner Hund, so ein kleiner Chihuahua oder was das ist. Und der trägt so ein Kleid. Und das Kleid hat einen Wert von 5.000 Euro. Oder ein anderer Hund, der hat so ein Halsband um, mit so einer Platin-Gold-Geschichte drum, mit Diamanten bestickt. Keine Ahnung, was dieses Ding kostet, aber ein Vermögen. Oder du kannst dir für dein iPhone oder für dein Smartphone kannst du dir eine Hülle kaufen, im Wert von 10.000 Euro, mit Diamanten bestickt und Gold und keine Ahnung was. Ob ich verschwenderisch lebe oder du, das kannst du daran sehen, wie viel unnötigen Kram du zu Hause hast. Wir haben jetzt mal unseren Keller aufgeräumt, also einen Raum komplett entrümpelt. Und du kannst froh sein, wenn du keinen Keller hast und wenn du keinen extra Lagerraum hast. Und wenn du Dinge in deinem Keller rum hast, die du die letzten 5 bis 6 Jahre nicht einmal angefasst hast, andere sagen sogar weniger, dann schmeiß es weg. Und ich bin auch so einer. Ich habe mir früher oder auch heute, ich gönne mir fast nichts. Ich habe früher mal gesagt zu Rose, ich tanke im Monat, also mein Auto tanke ich voll oder unsere Autos. Und ich kaufe Kfz-Teile. Das ist das Einzige, was ich mir im Monat gönne. Ja, da bin ich ziemlich schräg, aber es ist einfach so. Okay, dann ist es so, wir waren ja in Kolumbien. Oder wir waren in Kamerun. Und ich sag euch, Kolumbien war richtig teuer, als wir Joel damals 2017 bezahlt haben. Und auch als wir in Kamerun waren. Aber wir haben das auch zusammengespart, das Geld, ganz ehrlich. Und wir haben auch Menschen geholfen. Das kann man sich natürlich rausreden. Ne? Wir haben Sachspenden mitgenommen. Wir haben Menschen vor Ort geholfen. Und wir haben sogar gesagt, wir zahlen dir monatlich einen bestimmten Betrag. Dort Menschen, Kindern vor Ort, die nichts haben. Damit sie zur Schule gehen können, damit sie versorgt sind. Okay, es hört sich jetzt an wie eine Ausrede, aber das haben wir gemacht. So, Jakobus sagt hier im Vers 5, mit eurem Geld habt ihr immer dafür gesorgt, dass ihr fetter wurdet. Es ging immer nur um eure Wünsche, sagt er übersetzt. Und dabei habt ihr ganz vergessen, dass es einen Tag geben wird, an dem du Rechenschaft ablegen wirst. Musst. Rechenschaft über deinen Besitz, über das, was du damit gemacht hast. Egal, ob du viel oder wenig gehabt hast. Und deshalb möchte ich dich heute ermutigen, und ich möchte, dass wir alle Freiheit darin erleben, dass wir sagen, wir geben etwas für andere. Wir geben etwas in die Mission zum Beispiel. Wir unterstützen Kinder mit, keine Ahnung, 8 Euro, 10 Euro, 20 Euro im Monat. Kannst du ein Kind in Afrika einen ganzen Monat versorgen. Dass es was zu essen hat, dass es Klamotten hat, dass es Kleidung hat. Oder dass wir sagen, wir unterstützen Missionare. Ich habe gerade von Markus Herrmann gestern eine PDF bekommen, eine richtig coole. Der baut jetzt wieder eine weitere Kirche dort. Und das hat er nicht aus seiner Tasche bezahlt, sondern durch Spenden, die weltweit reingekommen sind. Und er bedankt sich, dass auch wir als Ecclesia Bremen einfach die Mission unterstützen. Aber zurück zu Jakobus. Die letzte Warnung, die er ausspricht, ist im Vers 6. Sorry, das kommt gleich. Da heißt es dann, ihr habt gerechte Menschen, die sich nicht gegen euch wehren konnten, verurteilt und getötet. Er sagt, missbrauche dein Geld nicht. Missbrauche es nicht, um Macht auszuüben. Weißt du, mit Geld kannst du auch Macht ausüben. Du kannst es benutzen, um Menschen zu versklaven, zu knechten und kaputt zu machen. Und damals war es so, wenn du wusstest, du hast am nächsten Tag eine Gerichtsverhandlung, die ganz wichtig ist, dann hast du dir einfach dein Geld genommen. Wenn du reich warst, hast den Richter eingeladen zum Essen. Dann saßt du schön, habt gegessen, das Essen war bestellt und hast ihm so ein bisschen Geld rübergeschoben. Ja? Und hast ihn quasi bestochen. Und am nächsten Tag war die Verhandlung und die Verhandlung ist zu deinen Gunsten ausgegangen. Und Jakobus sagt, das dürft ihr nicht tun. Ihr dürft nicht Menschen unterdrücken, betrügen, bestrafen, indem ihr euer Geld einsetzt. Jakobus sagt hier, ihr habt Unschuldige verurteilt und getötet. Ihr habt gegen Menschen gehandelt, die sich nicht zur Wehr setzen können. Ich weiß nicht, ob du es schon mal gehört hast, aber mir hat es jemand gesagt, ich sage auch nicht, wer es ist, ich kenne die Person persönlich, die sagte oder die hörte einfach, ich streiche dich aus dem Testament, wenn du das tust, wenn du das machst oder vielleicht, wenn du die oder den heiratest, dann streiche dich aus meinem Testament. Wenn du das machst, bekommst du kein Erbe mehr von mir. Weiß nicht, ob du sowas schon mal gehört hast, aber es gibt so Menschen, die das anderen Menschen sagen und die machen das sogar. Oder vielleicht hast du zu deinen Kindern gesagt, das kannst du vergessen. Wenn du das machst, kriegst du kein Taschengeld mehr. Klar, das ist ein bisschen Erziehungsmaßnahme. Aber was ich sagen will, wir kontrollieren andere. Wir manipulieren andere mit unserem Geld. Oder ich sage, ich verdiene am meisten. Du bist doch nur eine Hausfrau. Ich habe das Sagen. Ja, ich verdiene so viel Geld. Ich kann damit machen, was ich will. Und ich bestimme, was mit dem Geld gemacht wird. Du bist doch nur eine Hausfrau. Du bist eh nur den ganzen Tag zu Hause. Du hast zu kuschen. Ja, okay, ihr merkt, ich übertreibe jetzt, aber ich kann mir vorstellen, dass es in vielen Haushalten so ist, besonders bei Menschen, die Gott nicht kennen. Und diese Verse, die Jakobus hier schreibt, sind eine Warnung an die Reichen, an reiche Menschen in der Gemeinde, in Jerusalem und in den Gemeinden, die verstreut waren damals. Und er sagt, geht so nicht mit eurem Geld um, sondern er sagt, ändert euch, tut Buße. Gott will uns nicht verdammen, sondern er bietet uns eine Lösung. Und dazu möchte ich jetzt noch kommen. Wie gesagt, Gott möchte, dass wir vielmehr eine Perspektive bekommen, einen neuen Blick für Finanzen, für Geld. Er möchte, dass wir lernen, auf eine neue Art und Weise zu denken und zu handeln. Und das Erste, was Jakobus auch sagt, oder was die Bibel uns sagt, wir sollen es nicht horten, aber wir sollen unser Geld sparen. Und da gibt es einen Unterschied. Sprüche 21, 20, da heißt es, ein weiser Mensch bewahrt seinen Reichtum und Wohlstand, ein Narr aber verschwendet gleich wieder alles. Die Bibel sagt an vielen Stellen, dass wir unser Geld sparen sollen. Aber ich möchte dir sagen, spare anders als die Welt spart. Weil die Welt sagt nämlich, ich lege mein Geld zur Seite. Ich lege mein Geld zur Seite und sie nennen es sogar ihre Sicherheit. Das sind meine Sicherheiten für schlechte Zeiten. Das dürfen wir als Christen tun. Aber eigentlich müsste jedem von uns klar sein, dass es keine wirklichen Sicherheiten auf dieser Welt gibt. Es gibt sowas wie wirkliche Sicherheit nicht. Und egal wie viel du hast, du kannst es verlieren. Egal was du hast, es kann dir alles genommen werden. Es kann dir auch deine Familie, deine Gesundheit, deine Arbeit, was auch immer genommen werden. Denke an Hiob. Denke mal, was Hiob im Alten Testament erlebt hat. Lies die Geschichte vielleicht nochmal durch. Er hat nach am Ende alles wiederbekommen. Gott hat ihn reich gesegnet, aber er hat alles verloren. Und die Menschen in der Welt sagen, ja, ich gehe auf Nummer sicher. Ich will auf Nummer sicher gehen. Auf Nummer sicher gehen. Hast du schon mal diesen Spruch gehört? Ich habe geguckt, woher kommt dieses Wort eigentlich, dieser Satz, auf Nummer sicher gehen. Was bedeutet das? Und es kommt eigentlich aus der Justiz, aus dem Gefängnis kommt das. Auf Nummer sicher gehen heißt eigentlich, oder bedeutet, auf Nummer sicher sitzen. Ja, die Nummer sicher ist nämlich die Gefängniszelle, zu der der Verbrecher gebracht worden ist. Und die Zellen im Gefängnis haben alle Nummern und auch die Sträflinge tragen alle Nummern. Und so wurden diese beiden Wörter, Nummer und sicher, zusammengezogen, zusammengestellt. Und man sagt, er ist dort in der Gefängniszelle Nummer sicher gesetzt worden. Daher kommt das Wort auf Nummer sicher gehen oder dieser Spruch auf Nummer sicher gehen. Und auf Nummer sicher gehen bedeutet eigentlich im Klartext, dass du dir dein eigenes Gefängnis baust. Dass du, wenn du sagst, ich gehe aber auf Nummer sicher und ach Gott, ich kann dir eigentlich da nicht vertrauen, ich gehe auf Nummer sicher für mich persönlich, dann baust du dir ein eigenes Gefängnis. Dieses eigene Gefängnis besteht dann aus deiner Versicherung, die du hast und bezahlen musst, aus deinen Aktien, die du haben musst oder brauchst. Du darfst das alles haben, ja? Und deine Immobilien, die du brauchst und deine Wertsachen und dein Gold, weil du auf Nummer sicher gehen willst. Aber ich sage dir, es gibt keine Nummer sicher. Es gibt nur eine Sache, die dir in deinem Leben nicht genommen werden kann, und das ist die Beziehung zu Jesus Christus. Das ist die einzige Sicherheit, die du hast, deine Beziehung zu Gott. Und nicht dein Bankkonto, nicht die Rücklagen, die wir haben. In Philipper 4, Vers 19, da heißt es über Jesus, aus seinem großen Reichtum wird euch Gott, dem ich gehöre, durch Jesus Christus alles geben, was ihr zum Leben braucht. Das ist ein krasser Satz. Und das muss auch ich erstmal überhaupt verstehen, dass Jesus uns alles gibt, was wir zum Leben brauchen. Dass er uns alles gibt, was wir wirklich brauchen. Dass er uns dann versorgt, wenn wir auch nichts mehr haben und nicht wissen, wie es weitergeht. Und es ist ja nichts Schlechtes und Verwerfliches daran, wenn du für etwas sparst, das darfst du und sollst du sogar. Wenn du für etwas sparst, was du dir gerne kaufen sollst, möchtest, mach das ruhig. Für ein Smartphone, für einen Fernseher, für ein Haus, für ein Auto, keine Ahnung. Aber wir sollen daran denken, dass wir nicht nur für uns sparen, sondern dass wir auch dahin kommen, dass wir lernen, für andere zu sparen, um ihnen zu helfen. Vielleicht kommt Gott eines Tages zu dir oder jemand kommt zu dir und sagt, du, ich habe eine echte Not. Und dann ist es der Zeitpunkt, wo du vielleicht sagst, okay, ich möchte ihm helfen. Aber wenn du nichts gespart hast, kannst du der Person nicht helfen. Wenn du nichts zurückgelegt hast, hast du auch keinen Betrag, was du geben kannst. Und was ist, habe ich mir hier aufgeschrieben, was ist vielleicht, wenn mein und dein gespartes Geld nicht die Antwort auf ein noch neueres Auto ist? Ah, ich brauche wieder ein neues Auto. Mein altes Auto ist jetzt 3 Jahre alt, jetzt brauche ich ein neues Auto. Oder ich möchte einen neuen Jahreswagen haben. Sondern wenn Gottes Antwort vielleicht das Gebet eines anderen ist, ja, verstehst du? Und du sagst, aber ich brauche doch ein neues Auto, aber ich brauche doch eine neue Küche. Die Frage ist, ob wir es wirklich brauchen. Weil Gott verspricht uns ganz klar, was du brauchst, wirst du haben. Ich werde dich versorgen. Täglich, sagt Jesus. Fest steht, um andere finanziell segnen zu können, müssen wir selber etwas haben, um es geben zu können. Das heißt, wir müssen auch sparen. Und das ist eben so eine Herausforderung, für andere zu sparen. Das ist ja schon schwer, für die eigenen Kinder zu sparen. Aber der Gedanke, für Menschen, die ich nicht kenne, zu sparen, um ihnen was zu geben, das ist schon krass. Aber das sagt das Wort Gottes. Wie gesagt, Gott ist nicht so sehr daran interessiert, wie viel Geld du verdienst. Du kannst viel verdienen und reich sein. Aber es interessiert ihn sehr, wie du dein Geld verdienst. Und zu diesem Wie gehören auch die Umstände deines Lebens. Das erste ist nochmal, dein Geld verdient darf deine Gesundheit nicht gefährden. Es gibt Menschen, die arbeiten sich zu Tode. Es gibt Menschen, die gehen zu Tode. Und ich könnte jetzt ein Beispiel erzählen von einem Mann, der 75 war und sein Leben lang als Bäcker gearbeitet hat und seine Bäckerei nicht verkaufen konnte. Ich kenne ihn indirekt persönlich. Und dieser Mann konnte seine Bäckerei nicht verkaufen, weil sie keine haben wollte. Und er musste bis zu seinem Lebensende arbeiten. Er konnte nicht mal in Rente gehen, dieser arme Mann mit 75. Und dann ist er ein halbes Jahr später verstorben. Was nützt dir, wenn du dein Leben lang arbeitest und dann doch das nicht genießen kannst, was du alles hast? Im Sprüche 23 heißt es, Vers 4, plage dich nicht damit ab, reich zu werden. Du weißt es doch besser. Der zweite Punkt ist zum Beispiel, wenn du dein Geld verdienst, darf es deine Familie nicht gefährden. Viele Familien gehen kaputt. Ich weiß von meiner eigenen Familie, ich kenne jemanden in meiner Familie, die haben ihr zweites Kind bekommen, haben sich ein großes Haus gekauft, alles okay. Und dann sagt die Frau, nach 3 Monaten, ich muss wieder arbeiten gehen. Und mein Frischgeborenes oder diesen kleinen Säugling in die Krippe geben. Und da habe ich nur gedacht, wie kann das sein, dass eine Mutter nach 3 Monaten wieder arbeiten gehen muss? Ja, sagt sie, weil wir das Geld brauchen, weil wir so ein schönes, großes Haus gekauft haben und darin wohnen. Ich muss Geld verdienen, aber das Kind schiebe ich ab. Ja, hört sich ein bisschen hart jetzt an von mir. Ich weiß, dass sie es nicht abgeschoben hat. Ich weiß, dass es für sie richtig, richtig schwer war. Aber wir wissen doch, dass Kinder bis zu ihrem 3. Lebensjahr die Mama brauchen und die Eltern brauchen. Deswegen finde ich es nicht richtig, persönlich nicht richtig, wenn Mütter schon ganz früh wieder arbeiten gehen und ihre Kinder abschieben. Dann lieber mit weniger auskommen, anstatt ja, so zu leben. Weil die Kinder werden es dir nicht danken oder werden es dir vielleicht danken eines Tages. Niemals gibst du Gott die Ehre, wenn deine Familie zu kurz kommt, wenn dein Ehepartner, deine Frau zu kurz kommt. Weder mit der Arbeit, die du tust, noch mit dem Dienst, den du in der Gemeinde tust. Gott wird das nicht segnen und kann das nicht segnen. Das nächste ist, es darf deine Mitmenschen nicht verletzen. Und darüber haben wir schon gesprochen. Lieber wenig und ehrlich verdient, als viel und durch Betrug erschlichen, heißt es im Sprüche 16, Vers 8. Und das letzte ist hier, es darf dein geistiges Leben nicht gefährden. Das heißt, wenn dir deine Arbeit und deine Finanzen wichtiger ist als deine Beziehung zu Jesus Christus, dann passe auf, dass du das Ziel erreichst. Das Geld darf dir nicht wichtiger sein als die Beziehung zu Jesus. Es darf dir nicht wichtiger sein als die Gemeinschaft mit Gott und die Gemeinschaft auch mit deinen Leuten in der Church oder die Gemeinschaft, die du in der Gemeinde hast oder was auch immer in diesem Bereich. Wir sollen unser Geld weise ausgeben. Und das größte Problem ist ja, dass wir oft eigentlich genügend haben, aber wir setzen uns automatisch unter Druck, weil wir anfangen, Schulden zu machen. Und es ist so leicht, heutzutage Schulden zu machen. Das Geld ist so günstig zu bekommen. Kauf jetzt und zahl später. Kauf dir jetzt deinen 1000-Zoll-Fernseher für 5 Euro und zahl ihn für die nächsten 100 Jahre ab. Aber das soll nicht so sein. Ich sage dir, mach keine Schulden. Versuche keine Schulden zu machen. Vor allen Dingen nicht, ja, versuche keine Schulden zu machen. Für die Ehepaare. Ich möchte euch sagen, das haben Rosi und ich auch nicht immer gemacht, aber finanzielle Entscheidungen solltet ihr immer gemeinsam treffen. Ja, betet, fragt Gott, sollen wir das machen, sollen wir das nicht machen? Wisst ihr, Geld ist der Hauptscheidungsgrund. Über Geld streiten sich so viele Ehepaare und dann kommt es zur Scheidung. Streit über Geld ist die größte Gefahr für deine Ehe. Deswegen, wenn ihr irgendwas Großes, Neues, anders machen wollt, geben wollt, dann kommt zusammen, betet, fragt Gott und trefft eine gemeinsame Entscheidung. Das Zweite ist, ihr müsst dafür beten, was ich schon sagte. Fragt Gott einfach. Bitte ihn um Weisheit. Fragt Gott, wie soll ich mein Geld investieren? Wo soll ich es investieren? Und das Dritte ist, setzt euch Ziele. Ziele setzen heißt, 10% darfst du geben, sollst du geben, 10% deines Einkommens sollst du zurücklegen, wenn es geht, also sparen und mit 80% deines Einkommens kannst du leben. Ja, wenn das dann funktioniert. Und wenn du ganz wenig hast, mach es trotzdem. Ja, ein Punkt in der Bibel ist, und das sehe ich auch bei mir in der Familie, es gibt Menschen in meiner Familie, die geben einfach total großzügig. Die haben so ein weites Herz, die geben einfach. Und die Bibel sagt in Sprüche 11, Vers 24, manche sind freigebig und werden dabei immer reicher. Es gibt Menschen, die sind großzügig, die geben einfach. Die geben einfach, auch wenn sie nicht viel haben. Und weißt du was? Gott segnet sie. Und es heißt hier, andere sind aber geizig und werden dabei arm. Wer anderen Gutes tut, dem geht es selber gut. Und wer anderen hilft, dem wird geholfen. Was für ein Versprechen. Gib und dir wird gegeben werden. Investiere und du wirst mehr bekommen. Wenn du mehr gibst, wirst du noch mehr geben können. Oft anders und du bekommst es oft anders zurück, nicht finanziell. Oft bekommst du es durch einen ganz anderen Segen zurück. Und ja, ich springe jetzt einfach mal. Jesus selber sagt ja Matthäus 6, sammelt euch keine Reichtümer hier auf der Erde an, ja, wo Motten und Rost sie zerfressen können oder Diebe einbrechen, die Dinge stehlen. Er sagt ganz klar, sammelt euch Reichtümer im Himmel an, wo weder Most noch Rotten noch irgendwas sie zerfressen können und wo es für Dieben sicher ist. Und dann sagt er, Vers 21, denn wo dein Schatz ist, ja, da wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Wo dein Reichtum ist, sagt die Neue Leben-Übersetzung, ist dein Herz. Und das ist die Wahrheit. Du kannst dein Geld nicht mitnehmen, aber du kannst dein Geld vorausschicken. Jesus sagt, sammle dir keine Schätze auf der Erde an. Und du kannst nichts mit hochnehmen, aber du kannst es vorausschicken. Ein reicher Mann, ein sehr reicher Mann stirbt. Es ist auch nur eine fiktive Geschichte, aber es macht einen etwas deutlich. Ein sehr, sehr reicher Mann stirbt und er kommt in den Himmel und er sieht, also auf der Erde hat er einen riesen Palast gehabt, eine riesen Villa gehabt, keine Ahnung. Und er kommt in den Himmel und er sieht diese riesengroßen, schönen Häuser dort. Und dann wird er zu einer kleinen Hütte geführt, zu einer Strohhütte. Und er guckt nach oben und sagt, was? Das kann doch nicht sein. Er fragt erschrocken, darin soll ich wohnen, in so einer Strohhütte? Und dann kriegt er nur die Antwort, Tja, mein Lieber, du hast einfach nicht mehr Baumaterial nach oben geschickt. Für mehr hat es nicht gereicht. Ja, das ist nur eine Geschichte. Aber die Bibel sagt ganz klar, dass wir etwas vorausschicken können. Wir können uns Schätze im Himmel sammeln. Es gibt zwei Dinge, wie du das tun kannst, oder zwei Bereiche, wie du dir Schätze im Himmel sammeln kannst. Sei es durch dein Geld, durch dein Leben, durch deine Zeit, durch deine Energie. Das erste ist das Wort Gottes und das zweite sind andere Menschen. Wort Gottes bedeutet, indem du in die Gemeinde Jesu investierst, in die Ortsgemeinde, in die weltweite Gemeinde, indem du in Missionare investierst und das Wort Gottes gepredigt wird und Menschen gerettet werden. Und das zweite ist, indem du in andere Menschen investierst. Und Gott sind andere Menschen, oder für Gott sind alle anderen Menschen überhaupt das Wichtigste. Für Gott ist jeder Mensch das Wichtigste überhaupt. Und was immer du tun wirst im Namen Jesu hier auf dieser Erde, wird in Ewigkeit Bestand haben. Zum Schluss habe ich euch hier was mitgebracht. Ich habe euch ein Seil mitgebracht hier. Ja, so ein orangefarbenes Seil. Vielleicht kann Rosi mal das Ende nehmen. Nimmst du das mal bitte, Rosi? Ich will jetzt nicht damit schlagen oder so. So, jetzt kannst du ja mal da in die Mitte gehen und das versuchen ein bisschen hochzuhalten. Also, dieses Seil, was ich euch mitgebracht habe, ist nur eine, soll etwas deutlich machen, ja? Dieses Seil fängt hier vorne an und das endet nicht bei Rosi, sondern dieses Seil geht, es geht jetzt um die Erde, mehrfach, zigmal, tausendfach, millionenfach. Dieses Seil hat kein Ende, ja? Aber es hat einen Anfang. Und dieses Seil steht für deine Existenz, für dein Leben. Und zwar nicht nur für dein Leben hier auf der Erde, sondern für dein gesamtes Leben, weil die Seele existiert ewig, dein Geist existiert ewig, sagt die Bibel. Das heißt, wenn du hier stirbst oder wenn du stirbst und diese Erde verlässt, wird dein Leben nicht zu Ende sein. Du wirst weiter existieren in Ewigkeit. Und dieser grüne Abschnitt hier vorne, ich weiß nicht, ob ihr ihn sehen könnt, ne? Vorne weiß hier, bisschen abgeklebt, dieser grüne Abschnitt, das ist dein Leben hier auf der Erde. Das soll dein Leben auf der Erde symbolisieren. Keine Ahnung, 70, 80, 90, vielleicht sogar 100 Jahre. Manche sterben schon früh. Wenn du mal in die Nachrichten schaust, einige wippst in den letzten Tagen, es gibt Menschen, die sterben mit 25, mit 32. Keiner weiß, wann Gott uns ruft. Und das Problem ist einfach, die Menschen auf dieser Welt und ich vielleicht auch und auch du vielleicht als Christ, wir haben bisher vielleicht nur auf diesen grünen Abschnitt gesetzt. Wir haben gesagt, das ist das, wofür ich lebe. Dieser grüne Abschnitt, das ist mein Leben hier auf der Erde. Und wir, du natürlich nicht und ich auch nicht. Aber der Mensch sagt sich, ich lebe in Saus und Braus. Und was kostet die Welt? Ich will Multimilliardär werden. Hau alles raus. Und weißt du, vielleicht ist das dieses Leben auch das Leben eines Milliardärs, habe ich mir gestern gedacht. Ein Multimilliardär. Und der kennt Jesus nicht. Und der stirbt eines Tages. Und er hat ein super Leben geführt, in diesem grünen Abschnitt. Und du hast vielleicht auch ein super Leben geführt. Und dann stirbt dieser Mann. Und er kommt nicht in den Himmel. Sondern die Bibel sagt ganz klar, es gibt den Himmel und es gibt einen Ort, nennt die Bibel Feuersee. Und dieser Mann wird eines Tages im Feuersee landen, dieser Multimilliardär. Und ich habe gedacht, nicht für einen Cent, nicht für eine Sekunde lang, kann er sich dann dort, wo er landen wird, auch nur einen Tropfen Wasser kaufen können. Weil es gibt an diesem Ort, wo er landen wird, kein Wasser. Und egal wie viel Geld er auf dieser Erde gehabt hat, es nützt ihm einfach nichts. Und das Problem ist einfach, danke Rosi, kannst du dich wieder hinsetzen. Das Problem ist einfach, wir Menschen, wir sind so, ja, ich ja genauso. Ich stelle mich da genauso drunter unter diese Predigt heute. Wir setzen alles auf diesen ersten grünen Abschnitt. Und wir sagen, oh Mann, ich werde hart arbeiten. Und ich bin erst 20 und ich habe eine Vision und ich will reich werden und ich will was Gutes machen. Und ich will mein Leben so angenehm wie möglich führen. Aber das Problem ist, wir setzen unser Leben nur auf diesen ersten grünen Abschnitt und machen uns keine Gedanken, was danach alles kommt. Und das ist der schlimmste Fehler, den du begehen kannst. Das ist der schlimmste Fehler, den ich begehen kann und könnte. Und Jesus warnt uns Menschen mehr wie kein anderer davor. Er warnt uns davor. Und er ist gekommen, damit du Frieden mit Gott bekommen kannst, damit du gerettet werden kannst, damit du nicht nur diesen grünen Abschnitt erlebst hier auf der Erde in Saus und Braus oder gut, sondern damit du in einer Ewigkeit mit Gott in Herrlichkeit zusammen bist. Jeder von uns lebt dieses kleine Stück hier auf der Erde. Aber kaum einer von uns denkt an Folgendes, dass wenn du eines Tages, wenn du im Himmel ankommen wirst, kommen vielleicht Menschen auf dich zu, ich weiß es nicht, ich habe es mir nur jetzt für mich so aufgeschrieben, es kommen im Himmel vielleicht Menschen zu dir und die sagen, ja, das ist das, was ich hier habe. Die sagen, hey, danke, danke, ich bin hier, weil du es mir möglich gemacht hast. Du hast dein Leben investiert. Du hast deine Kraft, deine Zeit und vor allen Dingen hast du deine Finanzen, dein Geld gegeben, damit ich hier bei Gott sein darf. Wenn du nicht gewesen wärst, wäre ich heute nicht hier. Wenn du nicht gewesen wärst, hätte ich nie die Botschaft von Jesus Christus gehört. Ich wäre jetzt woanders. Ich wäre jetzt vielleicht da, wo dieser Milliardär ist, der nicht vorgesorgt hat. Der zwar alles hatte, aber sich um seine Seele, um sein ewiges Leben nicht gekümmert hat. Und ich möchte dir heute Morgen sagen, und ich möchte dir auch an der Stelle danken, dass du es möglich machst, du, der du heute hier bist. Weißt du, Gott arbeitet durch dich. Gott arbeitet dein ganzes Leben durch dich und somit auch durch deine Finanzen. Und es ist deine und es ist meine Verantwortung, wie wir damit umgehen. Und du bist ein Teil und du hast einen Teil an der Errettung von Menschen. Und ich verspreche dir, nein, das Wort Gottes verspricht es dir, dass du dafür reich belohnt werden wirst. Und du musst wissen, dass du dein Geld nicht in diese Gemeinde gibst. Wenn du dein Geld gibst, gibst du es nicht in diese Gemeinde, sondern du gibst dein Geld durch eine oder diese Gemeinde in das Reich Gottes. Immer wenn du etwas in das Reich Gottes gibst, gibst es nicht in die Gemeinde, mir oder irgendwie jemanden, sondern du gibst es ins Reich Gottes. Und Gott wird dich dafür belohnen. Und Menschen werden dir dafür immer und ewig dankbar sein. Und ja, mein letzter Satz, jetzt die letzten Sätze, wie gesagt, 2020 habe ich gelesen, war die Spendenbereitschaft größer als alles andere. Vor allen Dingen die über 70-Jährigen haben besonders viel in diesem Land gegeben, habe ich jetzt gehört. Und ich möchte euch auch danken, dass wir trotz Corona ein super Jahr in dieser Gemeinde hatten, auch finanziell. Ich möchte dir danken für deine Investitionen, für dein Geben, für dein Herz. Und ich möchte jetzt nicht sagen, wie viel, das kann dann irgendwann Emil und können Kai machen. Aber ich möchte einfach sagen, es ist ein Wunder Gottes, dass wir einfach hier Gemeinde sein dürfen. Und ich lade dich ein, dass du eine neue Perspektive in Sachen Geld bekommst, wenn du sie noch nicht hast. Ja? Ich lade dich ein durch diese Predigt heute. Denk darüber nach, geh damit nach Hause, was du heute Morgen gehört hast. Lies es nochmal zu Hause, das, was Jakobus sagt. Wie gesagt, Gott hat nichts gegen Reichtum. Von mir aus sollst du ganz reich sein und dich investieren, wie du es möchtest. Aber er hat was dagegen, wenn wir es falsch einsetzen. Und deswegen ermutige ich dich, investiere in Jesus Christus. Investiere in sein Reich, weil da oben wird das nicht gefressen werden, da oben wird es niemals genommen werden. Da oben, sage ich mal, ist es sicher, es ist absolut safe, es wird dir niemals genommen werden. Und Gott möchte in jedem Bereich deines Lebens der Herr sein, auch im Finanziellen. Man sagt ja immer, das Portemonnaie bekehrt sich zum Schluss oder ganz am Ende. Ja, ist auch so ein Spruch, aber es ist irgendwie, hat was, ne? Hat was, ist wahr dran. Okay, lass uns beten. Amen. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für dein Wort. Ich danke dir, Herr, für diesen Jakobus, für deinen Bruder. Und danke, dass Jakobus es damals gesagt hat, dass es aufgeschrieben worden ist und dass das auch Warnungen sind für uns. Und Herr, hilf mir einfach, Herr Jesus, hilf du mir persönlich, wenn du sprichst, wenn du redest, Herr, dass ich nicht Nein sage, Herr Jesus. Wenn du Dinge mir zeigst und sagst, bitte hilf dieser Person oder wenn jemand zu mir kommt, dass ich nicht Nein sage. Ich bitte dich von ganzem Herzen, dass du mir hilfst, Herr, dass ich loslassen kann, freigebig bin und dass ich großzügig bin, Herr. Ich bitte dich, dass du mir persönlich hilfst und jedem Einzelnen, der in diesem Raum ist. Und ich danke dir für jeden, der dieses Jahr, beziehungsweise 2020, im letzten Jahr so viel gegeben hat, sich so viel auch in diese Gemeinde investiert hat. Ich möchte dich bitten, dass du meine Geschwister segnest, Herr. Ich möchte dich bitten, dass du die Menschen segnest, die vielleicht gar nicht hier sind und trotzdem gegeben haben, die vielleicht unsere Predigt gehört haben im Internet und trotzdem etwas überwiesen haben, einfach um in das Reich Gottes etwas zu geben. Vielen Dank dafür und bitte, ja, segne du jeden. Amen.